Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talker.
Hallo und herzlich willkommen beim Food Talker. Mein Name ist Boris Rogosch und ich unterhalte mich in diesem Podcast mit Menschen, die zu den Themen Kochen, Ernährung, Gastronomie und Essen etwas zu sagen haben. Heute bei mir zu Gast Saskia van Deelen vom Foodblog Dies Küche. Nicht nur Foodbloggerin, sondern auch noch Kochbuchautorin und zertifizierte Ernährungsberaterin. Ich freue mich auf dieses spannende Gespräch.
Hallo, schön, Hallo. Dass wir hier sein dürfen bei dir.
Ich freue mich.
In Dies Küche, in deinem Atelier. Mhm. Jetzt frage ich mich natürlich, in deinem Atelier hier sehen wir gar keine Küche, die ist nebenan. Was passiert hier an diesem Ort, an dem wir hier sitzen?
Hier fertige ich sozusagen meine Blogposts. Drüben in der Küche produziere ich tatsächlich real. Da findet das Leben bei uns auch ganz normal statt. Da koche ich für die Blogposts, dort koche ich für Kochbücher, aber auch für Aufträge anderer Unternehmen, denen meine Art zu fotografieren gefällt, für die entwickle ich Rezepte. Und hier in diesem Raum, in dem wir jetzt sitzen, ist im Prinzip findet das virtuelle Essen statt.
Auf deinem Blog, Dies Küche, sieht man ja extrem hochwertige Bilder und toll arrangiertes Essen. Oben drüber steht einfach gut essen. Wenn ich das sehe oder wenn, glaube ich, deine Leser das sehen, sind die erstmal irritiert und sagen, wow, das ist ja nicht einfach.
Doch, also ich fotografiere tatsächlich das Essen so, wie es ist. So, wie es aus dem Topf kommt und ich benutze keine Hilfsmittel für die Fotos. Ich pluster nichts auf, ich lackiere nichts. Es kommt wirklich so auf den Teller, wie es ist. Oder aus dem Topf, aus der Pfanne.
Nun machst du das ja nicht schon ewig. Das heißt, wie lange gibt es Dies Küche jetzt?
Seit 2016.
Und
allerdings, der Vorlauf war schon etwas länger. Ja. Also das hat schon ein Dreivierteljahr gedauert, bis es überhaupt online gegangen ist.
Das war nämlich meine Frage. Was musstest du denn dir alles dafür aneignen? Weil Kochen, ja, das weiß ich jetzt, kannst du sehr gut. Wir haben schon häufig zusammen in der Küche gearbeitet, als Hobbyköche und für mal wenig, mal viele Leute uns Küchenschlachten geliefert. Aber das ist ja nicht das Einzige, wenn man Foodblogger wird. Was muss man denn eigentlich mitbringen oder was musstest du dir aneignen?
Na, als allererstes war für mich wichtig, dass ich den Blog selber betreiben kann. Das heißt also, dass die Technik, die dahinter steht, dass ich das beherrsche, das war eigentlich die schwerste Hürde. Mhm. Ich dachte, boah, das kriegt man schon irgendwie hin, war aber zwischenzeitlich nicht mehr so sicher, ob ich das schaffe und habe das tatsächlich über Workshops, YouTube-Videos mir angeeignet. Und ja, außerdem, Fotografieren war zwar schon immer meine Leidenschaft, aber es ist schon noch was anderes, eine Frikadelle aufs Foto zu bringen, als ein Porträt zu schießen oder so. Da habe ich auch einen Kurs besucht und habe mich so langsam weiterentwickelt.
Nun war ja dein Antrieb, diesen Blog zu starten, sofern ich das weiß und sofern man es auch deiner Webseite ja entnehmen kann, ich weiß es nun auch, quasi einfache Gerichte, Rezepte zu kreieren, die eigentlich jeder Mann und im Speziellen auch eigentlich deine Kinder kochen können, wenn sie denn mal auf sich alleine gestellt sind und nicht von Mama bekocht werden.
Genau. Das war die ursprüngliche Idee. Also die Idee des Blogs ist eigentlich durch meinen Sohn entstanden, der mir gesagt hat, Mama, kannst du mir nicht ein Kochbuch machen? Ich ziehe ja bald aus und ich hätte gern mal so alle unsere Lieblingsgerichte beisammen, dass ich, wenn ich alleine in meiner Küche stehe, dass ich das nachkochen kann. Und daraus ist kein Kochbuch geworden, sondern weil ich selber gerne auf Blogs unterwegs bin, also war und bin, habe ich gedacht, wenn, dann mache ich das so.
Nun ist es ja so, du bist ja prämiert, also die Blogger-Szene ist ja sehr vital, da passiert relativ viel, aber du hast dir da schon einige Preise abgeholt. Was glaubst du, was ist der Mix, den es ausmacht, Foodblogger zu sein? Und muss man authentisch sein? Was mögen deine Leser?
Ja, ich glaube, da gibt es so zwei Lager so ein bisschen. Also die einen mögen meine Fotos und die anderen mögen natürlich, also mögen meine Rezepte, die mögen irgendwie das Einfache, die freuen sich einfach, dass es auch mal Senfeier im Netz gibt.
Du sagst Rezepte, jetzt kommen wir nämlich mal zum Essen, weil im Moment haben wir, glaube ich, eben gerade von Technik, von Bildern gesprochen, jetzt kommen wir zum Essen. Die Rezepte, die du dort preisgibst von dir, das sind von dir gekochte Rezepte, das, was wir sehen, ist auch gekocht, wird auch danach gegessen hoffentlich?
Alles, ja. Es wird nichts weggeschmissen.
Und diese Rezepte, woher hast du die? Das ist ja sehr vielschichtig. Du hast ja von ganz traditionellen Gerichten bis hin zu internationalen Gerichten, die man so kennt. Was ist da deine Triebfeder oder deine Inspiration bei den Rezepten?
Na, also zum einen möchte ich gerne, was der Sinn dieses Blogs war, dass meine Kinder eben einfache Sachen sich zu Hause selber machen können. Da gehört dann eine einfache Pasta dazu. Aber genauso, dass Rezepte erhalten bleiben wie ein Bœuf Bourguignon und dass man denen die Angst davon nimmt, dass man das einfach nachkochen kann. Das ist gar nicht so schwer.
Und nun gibt's ja, hören wir ja immer wieder, trotz aller Fernsehsendungen zum Thema Kochen und Foodblogs, jede Menge Magazine zu dem Thema. Nun hören wir, dass immer weniger Leute kochen, was ich persönlich mir gar nicht vorstellen kann, weil ich koche leidenschaftlich gern, genau wie du. Und da fragt man sich ja immer, wenn man das so leicht macht, wieso kochen nicht mehr Leute? Gibt's da für dich irgendwie eine Idee, warum das der Fall sein könnte?
Naja, es wird den Menschen einfach zu leicht gemacht, sich aus dem Regal etwas Fertiges zu nehmen.
Wie stehst du dazu, zu was Fertigem? Was gibt's bei dir Fertiges in deinem Kühlschrank?
Wenn überhaupt, sind das Konserven, Kichererbsen oder also alles, sozusagen in meinem Vorratsschrank ist sozusagen alles Trockene von Reis und Nudeln und so weiter, ein paar Konserven, aber keine Gewürzmischung oder fertige Pasta-Mischung oder sowas, das gibt es bei uns nicht.
Ich wollte nochmal zurückkommen auf das Thema Bloggen und Blogger. Also ja auch, da gibt es ja, ich würde mal sagen, wenn man mal so ein bisschen recherchiert, es gibt Tausende, die in diesem Feld unterwegs sind.
Ja.
Meine Frage jetzt, oder was ich spannend finde, sind diese Blogger eigentlich alle irgendwie miteinander vernetzt? Oder gibt es eine Szene, die sich so kennt, wo man sagt, okay, man trifft sich häufig, man sieht sich immer mal, tauscht sich aus?
Ja, die Szene gibt es, aber es ist jetzt nicht, dass man sich häufig trifft. Es gibt einige Blogger, das weiß ich, die haben so Treffen einmal im Monat und tauschen sich über Rezepte und auch Kooperationspartner irgendwie aus. Ansonsten trifft man sich auf Veranstaltungen. Veranstaltungen sind zum Beispiel, also wenn neue Produkte vorgestellt werden, neue Maschinen, Küchengeräte und so weiter, da trifft sich natürlich die Szene, da tauscht man sich aus. Man hilft sich untereinander.
Ja. Wenn ich da einhaken darf, das heißt also Hersteller, Produzenten, Produkteinführung, da spricht man die Foodblogger direkt an und da wirst du dann als etablierter Foodblogger schon eingeladen, dir diese Produkte anzugucken.
Genau, anzugucken und auch auszuprobieren und gegebenenfalls tatsächlich meine Meinung einfach dazu zu äußern, also sei es über Instagram, über meinen Blog. Das muss nicht sein, ja. Also das ist freiwillig. Jeder macht es so, wie er es für richtig hält.
Das heißt ja, ich meine, wir sind uns darüber im Klaren, als Foodblogger hast du auch ein kommerzielles Interesse natürlich oder du machst es natürlich auch nicht nur aus Spaß an der Freude, sondern man sieht da natürlich auch ein Businessmodell hinter. Ein Businessmodell von dir ist, so nehme ich auch an, wahrscheinlich auch dann das Thema Buchautorin oder Bücher zu gestalten, herauszubringen. Wie läuft das? Also da ist ja ein Buch draußen, das jetzt aktiv, wir sind im Winter gerade, passt, Hello Snow. Was ist das für ein Thema? Wie gehst du daran, an das Thema Buch?
Ja, also nochmal zum Anfang deiner Frage. Also das hat sich ja nicht von Anfang an es war ja nicht klar von Anfang an, dass sich das einmal daraus ergeben würde. Ich habe das als sozusagen angefangen als Idee, als Hobby tatsächlich für meine Kinder erstmal gestartet. Und was sich daraus entwickelt hat, ist schon wirklich toll. Zuletzt eben die Anfrage, ob ich ein Kochbuch mitmachen kann, allerdings nicht von der fotografischen Seite. Also wir sind da im Dreierteam, eine Grafikerin, eine Fotografin und ich mache die Rezepte und das Food Styling. War eine super Erfahrung und das Buch kam wahnsinnig gut an und ja, es gibt neue Projekte.
Ich darf auch eins dieser Bücher mein eigen nennen, muss ich sagen, wirklich toll, weil es ist nicht nur ein Kochbuch, sondern es ist auch inspirierend. Hat was mit Hello Snow, hat natürlich auch jetzt was mit der Winterzeit zu tun. Und da gibt's sowieso, finde ich, einen Wandel, nicht? Bei den Kochbüchern. Es gibt so, früher kannten wir so diese Kochbücher, wie machst du's? So die einfachsten, beziehungsweise alle grundlegenden Regeln einmal erklärt. Was ist eigentlich Blanchieren? Was ist das? Was ist das? Und das hat sich ja komplett verändert, nicht? Du wirst ja quasi in so eine emotionale Welt entführt mit diesen Kochbüchern der neuesten Generation.
Ja, ich glaube, bei dem, wie macht man was, das hat jeder bei sich zu Hause stehen. Da hat jeder seins. Das ändert sich ja auch nicht. Blanchieren ist Blanchieren und Dämpfen ist Dämpfen. Das hat man, das muss man auch haben und alles andere, was darüber hinausgeht an den Kochbüchern, die es so gibt, von Reisen inspirierte Kochbücher.
Ja, also das Feld ist groß. Wir gehen sicherlich auf die einzelnen Punkte nochmal ein, aber was mich jetzt schon mal oder an dieser Stelle interessiert, wo kommt denn jetzt deine Ernährungsberatung mit rein? Wo spielt die mit rein? Bei deinen Rezepten schwingt das ja wahrscheinlich mit.
Also ich habe das gemacht, für den Blog habe ich die Ernährungsberaterausbildung gemacht. Das habe ich ein Jahr lang gemacht, aus Interesse an unserer Nahrung. Wo, nicht nur, wo kommt was her, was ist nachhaltig, was gibt es für andere Foodtrends, die man vielleicht erwähnen sollte, auch auf dem Blog. Vegane Küche, vegetarische Küche, Paleo, all diese Geschichten. Das wollte ich einfach näher wissen. Ich lasse das so ein bisschen einfließen, manchmal so in meinen Tipps, was ist wo drin, aber ich bin kein Gesundheitsblog oder ich will nicht missionieren. Ich möchte einfach, es soll gutes Essen sein, was schmeckt.
Nun wissen wir ja auch, dass das vieles, was gut schmeckt, auch ungesund ist.
Richtig.
Also ich esse lieben gern mal eine Currywurst mit Pommes und Pommes rot-weiß. Einmal ist gut, einmal im Monat ist vielleicht gut, jeden Tag ist schädlich.
Die Menge macht das Gift.
Die Menge macht das Gift, genau. Aber gibt es denn irgendwas, wo du sagst, da muss man besonders drauf achten, da hat Nahrung wirklich einen ganz großen Anteil auf unsere Gesundheit? Oder ist es wirklich das Thema Menge erstmal?
Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass man sich ausgewogen ernähren soll von allem was. Mehr Gemüse und Obst und Salat als Fleisch und Fisch. Dass man da vielleicht das Verhältnis so ein bisschen tauscht. Nüsse, Saaten, dass man sowas mal ersetzt für Fleisch, dass man versucht, dass man sich nicht beschränkt, dass man keine Verbote sich selber erteilt, dass eine Currywurst ist in Ordnung. Man braucht das manchmal. Man braucht das für die Seele, genauso wie ein Stück Kuchen, Schokolade.
Also dann auch wieder, Currywurst dann auch gut für die Gesundheit, wenn es der Seele gut tut.
Auf jeden Fall.
nur in der richtigen Dosierung. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Genau. Nun wird ja ein Superfood nach dem nächsten durchs Dorf gejagt. Was ist denn so dein persönliches Superfood, wo du sagst, war schon immer oder habe ich jetzt neu entdeckt, aber da und was du auch empfehlen würdest?
Mein persönliches Superfood sind Beeren. Also zum Frühstück mit Beeren, mit ein bisschen Joghurt, mit selbstgemachten Granola, mit Nüssen und Saaten. Also das esse ich eigentlich jeden Tag. Beeren? Ich brauche halt keine Goji-Beeren oder Ohringa-Pulver oder gibt es ja so viele, es gibt so viele Sachen, die liegen so nah und die sind heimisch. Entweder, ich sag mal, Blaubeeren zum Beispiel, im Sommer nimmt man sie frisch, im Winter nimmt man sie tiefgefroren, es ist kein Problem.
Okay, also das heißt, also Blaubeeren jetzt kann ich kaufen, kommen jetzt, glaube ich, in dieser Zeit des Jahres aus Peru.
Ja, deswegen tiefgefroren einfach.
Lieber tiefgefroren und dann, die haben auch noch die gleiche Superfood-Wirkung wie ungefroren.
Also,
ja. Okay. Und würdest du sagen, dass diese ganzen Trends in der Ernährung, Trink, Smoothies, dass das eher so Modeerscheinungen sind?
Naja,
oder ist
also
das,
Trends,
ist
Trends
das
sind
immer
ja,
irgendwie fundiert?
Trends sind ja, teilweise. Also Trends sind ja eigentlich gut, weil es zeigt, dass die Menschen sich mit, also wenn es jetzt um Foodtrends geht, sich mit Essen beschäftigen. Also dass sie einem Trend folgt, irgendwie der nächste, und man will etwas verändern. Ein Trend ist ja eine Veränderung, wie zum Beispiel diese vegane Bewegung. Also das würde für mich nicht in Frage kommen, aber ich finde es gut. Und ich glaube, dass Menschen dadurch, dass es diese Bewegung gibt, selber drüber nachdenken, ob es richtig ist, dass Fleisch so günstig ist.
Also ihr Verhalten anpassen, auch beziehungsweise überdenken. Auch wenn sie jetzt nicht unbedingt sagen, ich werde Veganer. Wenn wir gerade über Trends sprachen, also wir hatten, wenn wir ja mal die Gastronomie uns angucken jetzt, wir hatten irgendwann, wir hatten den Burger-Trend, ja? Da wurden die Burger durchs Dorf gejagt. Wir haben, was haben wir noch?
Bowls.
Jetzt haben wir Bowls, genau. Bowls, was sagst du zum Thema Bowls? Ich meine,
ich finde sie persönlich lecker. Also ich finde sie super. Ich finde sie allerdings, ehrlich gesagt, gar nicht so einfach herzustellen, weil man relativ viele Sachen braucht, um eine Bowl für sich selber zu machen. Lecker, aber aufwendig.
Aber was würdest du sagen, riechst du schon, siehst du schon was? Ich meine, du hast ja deine Antennen überall. Was da als nächster Trend um die Ecke kommt?
Also es sollen ja die Insekten auf dem Vormarsch sein. Das ist für mich allerdings schwer vorstellbar, muss ich sagen. Also ich habe tatsächlich auch im Supermarkt schon Insektenpasta gesehen. Ich habe einen Beitrag darüber gesehen, eben wie kostengünstig man dieses Protein in wahnsinnig schneller Zeit irgendwie produzieren kann. Also ich finde es noch gewöhnungsbedürftig.
Und die kann man dann ja auch mit irgendwelchen Geschmacksrichtungen versehen, nicht? Also die kann man smoken oder sowas, dann schmeckt es wahrscheinlich auch irgendwie wie...
Ja, die werden gemahlen.
Gemahlen?
Also ist, ja,
und
gemahlen
dann, und dann wieder geformt?
Nee, gemahlen und verarbeitet. Du kriegst halt...
Dann kriege ich meine Currywurst aus Insekten.
Ja, zum Beispiel, ja.
Was ich ja schade finde, ist, ich bin ja ein Ramen-Fan. Ich liebe ja Ramen und es gibt ja auch so ein paar hier in Hamburg, wir sind ja in Hamburg, liebe Leute übrigens, gibt es ja eine ganze Reihe von Ramen-Restaurants. Ich finde das ja toll, glaube aber, dass das so ein Mini-Trend ist eher.
Glaube ich auch.
Aber das Schöne ist ja, dass wir ja eine so vielseitige Küche haben, wie wir sie noch nie gehabt haben, und dass man ja auch irgendwie ganz locker alles miteinander kombinieren kann.
Ja, aber das finde ich teilweise eben schwierig. Also ich würde mir eben wünschen, dass die Klassiker einfach auch erhalten bleiben. Ja, okay. Es gibt halt so wahnsinnig viel. Man kann heute an jedem Ort zu jeder Tages- und Nachtzeit alles bekommen, alles essen, und ich würde mir einfach wünschen...
Königsberger Klopse bleiben, Königsberger Klopse.
Richtig.
Ohne Curry oder sonst irgendwas. Oder, okay.
Also, dass die nicht verloren gehen. Das, ja. das würde ich mir einfach wünschen.
Nun hast du auf deinem Blog ja auch wirklich Klassiker.
Ja.
Also, Bœuf Bourguignon und auch mal eine einfache Pasta-Gerichte und so weiter. Mhm. Wie natürlich auch lokale Gerichte. Also, du sagst, man sollte schon so lassen, wie es ist. Ihrer Ursprünglichkeit.
Ich finde, also das ist, alles ist toll und Vielfältigkeit ist schön, natürlich. Aber all dieser Vielfältigkeit würde ich mir einfach wünschen, dass diese Gerichte einfach bleiben. Nicht mehr und nicht weniger.
Mhm. Bist du denn dabei, wenn man sagt, also ja, Foodtrends sind super, können auch kommen. Und wir nehmen wahrscheinlich von allem immer ein bisschen was mit, von dem, genau, was da durchzog. Ja. Wenn der Burger-Trend war, dann natürlich verarbeitet man dann auch irgendwas anderes zu einem Burger. und habe auch keinen klassischen Burger, sondern irgendwie eine Inspiration von einem Burger.
Ja, also ich meine, letztendlich ist es ja heute auch ein Döner bei uns fast ein Klassiker.
Ist es mittlerweile, ja.
Also, so ist es.
Gibt's denn, wo du das gerade sagst, gibt's denn bei dir irgendwas, was du gar nicht isst oder gar nicht verarbeiten würdest, wo du sagst, mache ich nicht, würde ich niemals machen, weil da habe ich Skrupel oder das schmeckt nicht?
Also ich mag überhaupt keine Innereien. Ich mag sie nicht verarbeiten, ich mag sie nicht essen, ohne Ausnahmen.
Obwohl traditionelle Gerichte wahrscheinlich aber auch eher aus Mangel, denn aus Genuss teilweise.
Ja.
Aus der Zeit, wo man wirklich alles von einem Tier verarbeitet hat.
Ja.
Aber das ist für dich nicht.
Nose to tail finde ich super.
Oh, eine schöne Leber, finde ich. Eine schöne Kalbsleber, finde ich ja ganz fein.
Ich mag den Geschmack tatsächlich von so einer gebratenen Leber, mag ich. Aber die Vorstellung, das kann ich nicht.
Und gibt es irgendwas, was du sagst, das würde ich nicht verarbeiten, weil es irgendwie ein Lebensmittel ist oder weil ich es nicht verarbeiten möchte, weil es meinetwegen von einem Tier ist, das geschützt ist? Also ich erinnere, dass ich war kürzlich in Island und da stand Wal auf der Speisekarte. Gab unter der Gruppe, mit der wir da waren, eine rege Diskussion, darf man das essen, darf man es nicht essen?
Mhm.
Gibt es da irgendwelche...
Oh Gott, wo fängt man an, wo hört man auf zu sagen, welches Tier ist mehr schützenswert als das andere? Also das finde ich schwierig.
Mhm.
Natürlich würde mir... Ein Huhn tut mir genauso leid wie ein Wal.
Ich glaube, das muss auch jeder mit sich selber ausmachen.
Ja.
Es gibt selbst da, also ich meine... Wenn wir uns überlegen, was wird in anderen Ländern oder in anderen auf anderen Kontinenten gegessen, ja, wo wir sagen,
geht
überhaupt nicht.
Nicht.
Und da kann man natürlich nur sagen, aus unserem Blickwinkel können wir sagen, das ist nichts für uns, das können wir nicht verarbeiten, wollen wir nicht essen. Das wird möglicherweise bei uns als Haustier gehalten, aber andere verarbeiten das. Ja, ist die Frage, können wir darüber urteilen oder nicht? Wir können es für uns ablehnen. Ich glaube, das ist das, was man machen
kann.
Was man machen kann. Aber nochmal zurück zu deinen Anfängen. Ich habe gesagt, oder wir haben ja festgestellt, Foodblogger wird man nicht eben mal ganz schnell. Und Foodblogging gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Und für dich gibt es das erst seit ein paar Jahren, seit 3 Jahren jetzt.
Mhm.
Davor, was hast du davor gemacht? Davor hast du gerne gekocht?
Davor habe ich gerne gekocht, genau. Und ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, habe ganz lange in einem Verlag gearbeitet.
Und da ist die Verbindung, genau. Da, du wolltest publizieren.
Ja, ich war zwar auf der anderen Seite, aber...
Dann hast du das Kaufmännische gelernt.
Das Kaufmännische, genau.
Dann hast du irgendwann gesagt, jetzt kümmere ich mich um die Familie.
Richtig.
Da hast du viel kochen dürfen. Wie ist das Essen deiner Kinder alles? Oder gibt es da
Mittlerweile. Aber das war schon schwierig. Das war schon ein harter Weg. Die Kinder hatten halt so Vorlieben oder auch teilweise dann gar keine. Also das war schon sehr eintönig zeitweise. Und dann habe ich versucht, als sie so ein bisschen älter waren, jede Woche ein neues Gericht zu kochen, um sie dran zu gewöhnen oder einfach, dass sie das zumindest mal probieren. Und so hat sich das tatsächlich entwickelt, dass sie heute beide alles essen. Ja.
Ein langer Weg, aber es hat geklappt.
Ja.
So, dann hast du irgendwann gesagt, ich mache aber jetzt mal einen Kinderladen auf.
Ja.
Ja. Wobei bei dem Kinderladen, da ging es, wenn ich das richtig erinnere, es ging natürlich einmal um Spielzeug, aber auch ganz stark um Design.
Richtig.
Und um Möbel.
Mhm.
Und es war eigentlich auch nicht nur im Kinderladen, auch als Erwachsener hat man was gefunden.
Richtig.
Das hat dir sicherlich, mutmaße ich mal, hat dir sicherlich geholfen, dann auch nochmal deine Styling-Kompetenz, die man ja auch im Blog sieht, bei der Food-Zusammenstellung und Anrichtung und bei den Accessoires drumherum, sehr geholfen, da nochmal das zu schärfen, das Gefühl.
Ja, also irgendwie meine Leidenschaft.
Ja.
Also jetzt egal in welchem Bereich, also ob das jetzt hier zu Hause ist oder mein Laden war meine absolute Leidenschaft dann derzeit. Und jetzt ist es der Blog.
Dafür braucht man Leidenschaft.
Ja, fürs Bloggen braucht man Leidenschaft.
Du bist ja
Ausdauer.
Du investierst viel Zeit.
Ja.
Was würdest du sagen, wie viel Zeit pro Tag in der Woche bist du am Rezepte entwickeln, umzusetzen, kochen, fotografieren? Da geht doch auch bestimmt mal was in die Hose, oder?
Ja, klar. Na klar.
Also nicht ja, jedes klar. gekochte Gericht landet auch wirklich auf dem Blog.
Da, zum einen das, aber noch schlimmer ist es für die für so ein Kochbuch, wo das Foto dann tatsächlich auch sitzen muss. Und der Geschmack muss natürlich auch stimmen. Dafür ist mein Mann dann da. Der muss es dann halt immer probieren. Da kann es dann auch schon mal sein, dass ich es 5-mal kochen muss, bis es wirklich so weit ist, dass es ins Kochbuch wandert. Und dann muss es auch noch einigermaßen gut aussehen. Auf dem Blog ist es ja, da kann ich ja entscheiden. Also wenn ich jetzt sage, nee, das Foto gefällt mir nicht, weg, dann lasse ich es oder ich mache es nochmal. Da habe ich keinen Druck. Druck hat man natürlich, wenn ich Aufträge annehme für Firmen, was mittlerweile der Fall ist, wo ich Rezepte mache oder fotografiere für deren Online-Auftritte.
Wir können ja hier ruhig Namen nennen. Für welche Firmen muss ich mir das vorstellen? Für wen arbeitest du?
Das ist so ein großer Lebensmittelkette, Edeka.
Das heißt also, Edeka sagt, okay, wir nutzen natürlich auch das Thema Social Media und auch suchen auch Kanäle der Verbreitung und möchten dort gerne unsere Produkte platzieren.
Genau.
Legitimer Weg, so vorzugehen, absolut. Aber ich wollte nochmal zur Leidenschaft zurück.
Ja.
Das merkt man natürlich auch auf deinem Blog, weil das ist ja von, also für die, die noch nicht auf diesküche.de waren, ist es ja von höchster Präzision dort und von höchster Ästhetik. Man macht eigentlich gar nicht rangehen an das Essen.
Ja,
das
nein, sieht, um ist, Gottes Willen, so soll eher, es nicht sein.
Sieht das, eher aus wie ein Kunstwerk. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass da der eine oder andere sagt, einfach gut essen, ne? Ja, aber einfache Rezepte, da muss man sich auch erstmal rantrauen, nicht? Obwohl, man findet ja, es gibt ja auch ganz einfache Rezepte, die, ja. Die man bei dir findet. Und man kann wahrscheinlich dann damit wachsen. Gibt es eigentlich da bei deinen Rezepten so einen Hinweis, Schwierigkeitsgrad? Gab es doch früher immer so in solchen Kochbüchern. Schwierigkeitsgrad so
das
und so.
Das ist ein guter Hinweis, das könnte ich einbauen oder versuchen. Ich wüsste nicht, woran man den Schwierigkeitsgrad ausmacht. Denn meiner Meinung nach kann jeder, der lesen kann, kann kochen. Schwierigkeitsgrad ist vielleicht, also wie viele Zutaten kommen da rein, was habe ich zu Hause, muss ich dafür jetzt extra noch zum Asiaten, um mir irgendwas zu besorgen, das ist für mich auch ein Schwierigkeitsgrad, das schreckt mich manchmal ab von
bestimmten Rezepten. Kann man ja auch in gewissen Regionen gar nicht, nicht? Also ich meine, wenn ich das sehe, also ich bewege mich ab und zu auch mal außerhalb von Hamburg, wie du ja auch, und dann alleine Koriander zu bekommen, ist schon teilweise schwer.
Ja, richtig.
Ja. Nun sprechen wir gerade über Rezepte und jeder, der lesen kann, kann kochen. Wie ist das denn bei dir, wenn du jetzt kochst? Ja, also zu Hause für Freunde. Dazu darf ich sagen, Saskia kocht gerne auch für große Veranstaltungen, für große Mengen. Also die Herausforderung liegt, glaube ich, bei ihr bei 10 Leute plus. Da läuft die Maschine dann rund. Da darf dann aber auch jeder, beziehungsweise der möglicherweise halbwegs was von Kochen versteht, auch ran an die Töpfe und
mithelfen.
Also da bin ich auch schon häufiger in den Genuss gekommen. Mach es allerdings auch ungefragt, muss ich dazu sagen.
Zum Glück.
Muss ich dazu sagen. Aber die Frage, Rezepte, kochst du nach Rezept, wenn du was Neues ausprobiert oder sagst du, ich mach mal irgendwo?
Das kommt immer drauf an. Also ich liebe Kochbücher, ich habe viele Kochbücher, ich nehme mir das gerne einfach abends statt eines Romans und blätter da drin rum und markiere mir Rezepte, die ich dann ausprobieren möchte. Manchmal hat man nichts vorbereitet, dann guckt man im Kühlschrank, Vorratsschrank und macht irgendwas da draus. Also es gibt so beides.
Ich liebe es ja zum Beispiel, wenn ich auf Reisen bin, Sachen oder irgendwelche Gerichte nachzukochen und zu versuchen, das irgendwie so hinzubekommen, wie es war. So ein bisschen Kitchen Impossible mäßig.
Ja.
Das finde ich ja wirklich spannend, das irgendwie so hinzukriegen und dann wirklich zu freestylen. Aber ab und zu geht Freestylen halt nicht. Ne?
Nee.
Also Freestylen auch bei dem Thema, ich glaube, wenn du auch sowas hast wie Temperaturen oder wenn du ein großes Stück Fleisch garst, da auch mit dem Thermometer zu arbeiten, ist dann, glaube ich, auch ganz sinnvoll und da auch die Zeiten einzuhalten und nicht einfach mal, ich haus mal in den Ofen und nach Gefühl hole ich es raus.
Ja, also das ist ja nun mal sozusagen vorgegeben. Ne? Also genau wie beim Backen. Also Backen, da kann man halt nicht viel verändern. Natürlich
ist
kann man
Backen
mit Gewürzen,
schwieriger als
ja,
Kochen?
Ja, weil man muss sich tatsächlich an das ist ja so eine Art Chemie. Man muss sich an die Zutaten halten.
Also eigentlich steht bei dir drunter Leidenschaft und Präzision.
Also nur das ist halt beim Backen, da kannst du halt nicht das eine oder andere weglassen. Das ist bei einem anderen Gericht schon so. Magst du keine Champignons, kannst du sie bei einem Gericht vielleicht weglassen.
Das trauen sich aber schon viele nicht. Ne?
Ja, oder man ersetzt das durch irgendwas anderes. Aber das ist beim Backen nicht möglich. Also man kann da natürlich auch selber tüfteln und ausprobieren, aber ich finde es schwieriger.
Wenn ich jetzt, du sagtest das eben, man muss hier besorgen und da, das ist manchmal ein bisschen schwer, so was Rezepte angeht, muss dann nochmal zum Asiaten oder dahin, mhm. Und wenn man auch auf deinen Blog guckt oder in das Kochbuch guckt, dann denkt man erstmal, wow, das sieht sehr aufwendig aus und das ist bestimmt auch teuer. Würdest du sagen, dass gutes Essen teuer sein muss?
Ja, also zum einen glaube ich, dass man, wenn man den Jahreszeiten folgt, beim Einkauf und beim Kochen, das ist also gut für die Gesundheit und für den Geldbeutel. Und es gibt ja durchaus Gerichte, da sind wir wieder bei den Senfeiern. Also Senfeier mit ein bisschen Spinat und einer Kartoffel ist ein super Gericht, was wahnsinnig günstig auch.
Mir wurde übrigens hier nach unserem Gespräch ein Essen versprochen. Ich bin gespannt, was es gibt. Wird wahrscheinlich noch nicht verraten.
Nein.
Also du sagst, gutes Essen kostet nicht viel Geld.
Muss nicht viel Geld kosten.
Aber was wäre denn so die Prämisse bei dir? Was würdest du sagen, eher weniger aufwendiges oder eher weniger Zutaten dafür hochwertigere?
Ja, ganz klar. Also gute Zutaten beim Fleisch vor allem. Lieber weniger Fleisch essen, dafür auf jeden Fall Bio. Zumindest beim Fleisch.
Ja.
Also bei anderen Zutaten, ich gehe einmal die Woche auf den Markt mindestens und da vertraue ich auch meinem Gemüsehändler aus dem alten Land, der nicht bio-zertifiziert ist. Bei dem, also der hat halt keine
Bio-Zertifizierung,
aber von dem weiß ich, der baut selber an, also dem vertraue ich einfach und andere Sachen kaufe ich halt beim Biostand. Also
ist das, wo du gerade sagst, Bio, ist das so ein bisschen, also ich bin da so immer so ein bisschen ambivalent, nicht? Auf der einen Seite versuche ich auch ganz viel Bio zu kaufen, auf der anderen Seite gucke ich mir an und sage, wo überall Bio draufklebt, ich kann es mir kaum teilweise nicht vorstellen. Angefangen von der in Folie eingeschweißten Biogurke, wo man ja auch sagen muss, das ist der Widerspruch in sich, ja.
Naja, also die Gurke muss eingeschweißt sein im Supermarkt, weil sie ja in Berührung kommen kann mit nicht biologisch angebauten Produkten und dann ist sie nicht mehr bio. Also das ist ja
okay. Das wusste ich nicht.
Das ist der Hintergrund. Wenn man das passiert dir ja nicht, wenn du in einem reinen Bioladen einkaufst. Also
habe ich was gelernt? Das wusste ich in der Tat nicht. Ist es denn so noch, wo wir gerade jetzt vom Einkaufen sprechen, sagen ja auch viele Leute, habe ich keine Zeit. Einkaufen zu gehen, ist mir zu aufwendig.
Ja, es gibt ja mittlerweile auch Versender, wo man sogar regionale Produkte sich liefern lassen kann.
Stimmt.
Eigentlich gibt es keinen Grund.
Bis hin zu Gemüsekisten, die einmal die Woche bei dir vor die Tür gestellt werden und du gibt in der Tat, erinnere ich das, ich hatte das eine Zeit lang mal bestellt, da kam so ein Überraschungskorb mit dem, was gerade eben aktuell ist. Irgendwann hast du dann nach dem vierten Mal Schwarzwurzellieferung hast du dann auch gedacht, das reicht jetzt. Ihr könnt mal was anderes bringen. Aber stimmt, das gibt es natürlich auch. Aber man muss sich damit auseinandersetzen. Glaube ich, mehr auseinandersetzen. Und da wissen wir ja, wenn wir in einige Nachbarländer gucken, da spielt das Essen eine ganz andere Rolle als bei uns.
Naja, also Essen ist ja nicht nur, dass wir das zu uns nehmen, sondern das ist ja auch Gesellschaft. Es ist, man kommt zusammen, man trifft sich, die Familie trifft sich, man trifft sich mit Freunden. Es ist ja nicht nur die reine Nahrungsaufnahme, es ist Gesellschaft, Zufriedenheit, Glück.
Naja, das ist natürlich das Thema, nicht? Dass um das Essen herum die Menschen sich treffen zur Nahrungsaufnahme.
Ja.
Und das heißt nicht, bei Tisch wird nicht gegessen, sondern gerade.
Genau.
Bei Tisch wird nicht gesprochen.
Das ist ja zum Beispiel auch der Unterschied zum Fastfood nochmal. Also nicht nur, dass es irgendwie Essen ist, was man sich schnell irgendwie besorgen kann und herstellen kann, sondern dass man es auch für sich alleine schnell isst, ohne Gesellschaft. Also das, klar, auch das muss mal drin sein und das sollte auch nicht verteufelt werden, aber eben nicht nur.
Aber du sagst, man sollte das schon... Man tut sich ja auch was Gutes damit, wenn man sich selber was kocht. Aber es gibt sicherlich auch viele Leute, die sagen, ich bin jetzt alleine, soll ich mir da jetzt großartig was kochen?
Das ist schwierig.
Ich empfinde das ja als Entspannung. Nach meinem Job bin ich froh, wenn ich in die Küche gehen kann. Und ich bin ja eher der Freestyler. Ich freue mich ja über die Reste im Kühlschrank und sage, was kriege ich da hin? Was kann ich daraus machen? Und lobe mich dann ab und zu auch mal selber.
Ja, das kann ich ja nur bestätigen.
Über das, was da rauskommt. Und das natürlich, das kann man natürlich eben, ja klar, wenn man das für sich selber macht, ab und zu, aber jeden Tag wahrscheinlich nicht, in Gesellschaft, wie du sagst, ist es natürlich immer schöner und netter. Und dann weiß man das Essen, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr zu schätzen, als dass man möglicherweise sich Fastfood reinpfeift oder ein Fertiggericht nebenbei das Handy oder ins Handy guckt und den Fernseher anhat,
ja.
Und das Essen nicht genießt. Aber wir wollen nochmal auf deine Projekte kommen. Wir haben ja über dein Kochbuch Hello Snow gesprochen, ganz kurz, dass du diesen Winter mit zwei Kolleginnen, nehme ich an, veröffentlicht hast. Was gibt es denn Neues in dem Feld zu berichten?
Ja, in dem Feld gibt es etwas Neues, etwas ganz Buntes. Das Gegenteil im Prinzip. Wir fahren in die Karibik.
Fahrt ihr auch wirklich in die Karibik dafür?
Ich nicht. aber Julia, die Fotografin.
Okay, das heißt karibische Gerichte. Kreolische Küche?
Ja, alles Mögliche. Also das war ja gar nicht mal so einfach. Was heißt gar nicht mal so einfach? Ich musste mich natürlich mit den, was gibt es dort für Gemüsesorten, Obst, Fleisch, was gibt es da, was wird auf welcher Insel sozusagen kredenzt?
Also damit dann auch wieder ganz regional geguckt, was machen die da und nicht so keine Karibik Fusion, sondern eher authentisch.
Authentisch, also ich habe geguckt, was gibt es und musste mich ja beschränken auf 45 Rezepte und habe das rausgesucht, wo ich meine, dass das uns hier auch schmeckt.
Mhm.
Also dass das so eine, also sehr, sehr, eine sehr fleischlastige Küche.
Darf ich da kurz einhaken? Bunt, ja, das ist das Thema. Ich stelle mir da wieder ein sehr buntes Buch vor, mit natürlich auch sehr viel, wie ich vorhin schon sagte, Emotionen drumherum um die Küche mit tollen Bildern. Diese Ideen, die entwickelt ihr im Team dann und sagt, okay, das wäre mal was. Man muss ja auch gucken, was gibt es eigentlich, was gibt es noch nicht so.
Genau,
also in Hülle und Fülle.
Wir haben, also so hat das alles angefangen, also sind auf die Buchmesse gegangen und haben Projekte vorgestellt und so war das mit diesem nächsten Projekt auch und den weiteren, die da jetzt noch kommen,
Darfst du da auch schon was verraten?
Das darf ich nicht.
Darfst du nicht, aber es gibt noch ein paar.
Ja.
Es gibt noch ein paar Ideen. Das ist, und wenn du dann Zeit hast, ne, und sagst, ich will mal nicht selber kochen.
Ja.
Möchte mich bekochen lassen. Was hat denn, und du gehst in dein Lieblingsrestaurant, ich gehe mal davon aus, du hast eins.
Ja.
Was bringt das, oder was muss ein Lieblingsrestaurant für dich mitbringen, dass du dich da wohlfühlst?
Also es muss keine, oder soll keine komplizierte Küche sein. Ich liebe Fisch. Einen richtig schlichten, in Salzmantel gebackener Fisch mit frischem Gemüse.
Ein einfaches Gericht wieder.
Naja, es ist
ganz kurz, wie macht man den Salzmantel?
Ich mache ihn tatsächlich ohne Eiweiß.
Ohne Eiweiß?
Ja.
Ach.
Und man lässt den Fisch einfach ungeschuppt.
Ja.
Und kann das Salz einfach beiseite schieben und muss es nicht aufklopfen.
Also, es
kommt. Ist auch auf dem Blog.
Ist auch auf dem Blog, alles klar.
Dorade und Salzmantel.
Sehr gut. So, also. Fisch, also dein Lieblingsrestaurant muss Fisch in großen Variationen anbieten.
Ich brauche gar nicht große Variationen, Hauptsache es ist gut. Also es ist...
Musst du, und du weißt aber bei deinem Lieblingsrestaurant auch, was die für Produkte verwerten und verarbeiten.
Ich liebe Gemüse zum Beispiel. Und das reicht mir schon. Fisch und Gemüse mit einem guten Olivenöl finde ich toll. Also ich brauche keine, ich brauche es nicht aufwendig, ich brauche es nicht verrückt, keine verrückten Kombinationen oder so. Dann ich würde mich immer für den Italiener um die Ecke entscheiden.
Okay, und das ist dann auch dein Lieblingsrestaurant,
richtig,
der Italiener um die Ecke. Genau. Dürfen wir ihn nennen? Oder willst du nicht, dass so zu viele andere dahin kommen?
Oh ja, das ist gefährlich, ne? Nein, Riccardo.
Riccardo ist Il Vagabondo. Riccardo ist Il Vagabondo in der... Also in Hamburg neben der Fabrik in Ottensen. War da auch schon mal, kann ich nur bestätigen, ist ein super Restaurant. Ist jetzt nicht mein Lieblingsrestaurant, aber liegt auch ein bisschen an der Entfernung, weil ich finde, mein Lieblingsrestaurant hat auch irgendwas mit so ein bisschen mit räumlicher Nähe zu tun. So, ja. Wo ich gerne hingehe. Ich kann natürlich auch ein Lieblingsrestaurant meinetwegen in New York haben oder in sonst welcher Stadt, aber so mein Lieblingsrestaurant hat auch irgendwie was damit zu tun, so eigentlich mein zweites Wohnzimmer.
Was ist denn deins?
Das sage ich nicht. das sage ich an anderer Stelle.
Okay.
Nein, das, einer der nächsten Gäste wird einer aus meiner Gegend sein und da möchte ich jetzt nicht vorgreifen.
Okay. Waren wir da schon mal zusammen?
Da waren wir schon mehrfach zusammen. Okay. Da waren wir schon mehrfach
dann
zusammen.
Dann weiß ich es. Mhm.
Aber dann, das verraten wir zu einer anderen, in einer anderen Folge. So, jetzt haben wir natürlich noch die Aufgabe, dir zu stellen. Also einmal, was gibst du Menschen, die nicht kochen, nicht so gerne kochen, mit auf den Weg? Und danach würde ich mir wünschen, dass du aus der Hüfte ein Gericht uns nennst, das man unmittelbar eigentlich nachkochen kann oder relativ schnell nachkochen kann. So ein Blitzrezept, weißt du? Also was gibst du nicht so gern kochenden Menschen mit?
Einfach mal ausprobieren. Einfach mal ausprobieren und sich vielleicht erstmal an Gerichte ranmachen, wo vielleicht so 5 bis 8 Zutaten drin sind und einfach mal machen. Also was anderes.
Und einer, der es gar nicht kann, erstmal mit Spiegelei anfangen? Oder Spiegelei kann jeder, glaube ich. Ne? Das ist so das meistgenannte. Ich kann Spiegelei.
Ja, einfach ausprobieren. Einfach, vielleicht kommt dann die Lust aufs Kochen und aufs gute Essen.
Was wäre das Blitzrezept, das du...
Also was ich immer im Hause habe, sind Knoblauchzehen, Chili, Zwiebeln. Da würde ich 3 Knoblauchzehen anbraten, eine Zwiebel anbraten, Chili klein hacken dazu machen.
Kurz einmal durchatmen, Zettel und Stift holen.
Oder auf den Block gehen, ist mit Sicherheit drauf.
Ah, ne, okay, alles klar. Sorry, dass ich unterbrochen habe.
Eine Dose Tomaten abtropfen lassen.
Spezielle Tomaten irgendwie
auch
gestückelt?
Gute. Nein, können ganze sein, können gestückelte sein, das ist egal. Hauptsache gute. Nicht zu billige Dosentomaten kaufen, sondern gute Dosentomaten kaufen. Und da reingeben, einkochen, Tomaten so ein bisschen zerstückeln. In der Zwischenzeit Penne kochen in Salzwasser.
Also Nudeln.
Nudeln, Penne rigate oder was auch immer. Abtropfen lassen, in die Soße geben, bisschen Petersilie hacken. Parmesan drüber streuen und fertig ist Penne Arrabbiata. So einfach, so gut.
Wie lange dauert das?
Maximal 20 Minuten mit allem.
Maximal 20 Minuten?
Also ich sag mal 15.
Nun sagen ja schon einige, ich krieg's ja schon bei den Nudeln nicht hin. Die sind entweder zu hart oder zu weich. Was ist dein Tipp fürs Nudelwasser?
Das ist deine Frage. Okay, meinst du das? Ich meine, das kann eigentlich jeder, oder?
Nee, das kann nicht jeder.
Tipp fürs Nudelwasser, ich gebe kein Öl rein.
Salz kommt dran, ausreichend Salz. Wasser, glaube ich.
Ausreichend Wasser.
Und schon auf die Packung gucken, was draufsteht, wie lange es kocht.
Ja.
Und da auch erst ins kochende Wasser werfen, glaube ich.
Richtig.
Und abschrecken, bist du Abschreckerin oder nicht Abschreckerin?
Nicht Abschreckerin.
Und dann Soße und Nudeln schon miteinander vermengen?
Bei dem Gericht, ja.
Und dann servieren. Und dann
Parmesan?
Oder Pecorino.
Beides. Also was da ist. Also jetzt ging es ja darum, was...
Kann ich auch einen Gouda drüber reiben?
Nein.
Okay. Also man hätte kein Nein gebraucht. Das Gesicht war vielsprechend. Das hat man sogar wahrscheinlich durchs Mikro gesehen.
Ja.
Saskia, vielen Dank.
Sehr gerne.
Saskia von Dehlen von diesküche.de. War ein tolles Gespräch. Ich habe viele Einblicke erhalten. Ich freue mich natürlich jetzt auf das versprochene Essen und vielen Dank, dass ich hier als Food Talker heute bei dir zu Gast sein durfte. Eine letzte Message hätte ich gerne noch, die du verbreiten möchtest. Wir gehen mal raus und sagen, es muss jetzt eine Parole.
Esst regional. Kauft lokal ein und esst regional. Das wäre mein Wunsch.
Ich sag tausend Dank und wir sehen uns wieder.
Auf jeden Fall.